Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sein können, dass wir Gottesdienst feiern können. Und ja, ich bitte dich einfach darum, dass du heute Morgen gegenwärtig bist, dass du mich benutzt, um zu den Geschwistern zu reden und dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ja, vielleicht nochmal zu dieser PowerPoint-Präsentation. Es ist mir etwas zuwider, das an die Wand zu werfen, weil ich eigentlich gerne aus der Bibel lese, weil es einfach so viel ist, habe ich gedacht, ich erspare euch das viele Blättern, dann könnt ihr euch besser auf die Predigt konzentrieren. Ich habe die Bibel trotzdem da vorne liegen, weil ich mir komisch vorkam, ohne Bibel vorzugehen. Ja, der Tom hat ja vorher die Geburtstage vorgelesen und er hat einen Geburtstag vergessen. Das heißt, er hat ihn wahrscheinlich nicht vergessen, aber er hat ihn nicht erwähnt. Und zwar hat heute die Gemeinde Geburtstag. Wir alle haben heute Geburtstag, weil heute Pfingsten ist. Und am Pfingsten, da denken wir daran, dass Jesus den Heiligen Geist auf der Erde gesandt hat. Es gab zwar davor natürlich schon die Gemeinde Israel und es gab die Jünger, die mit Jesus durch das Land gezogen sind, aber die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde ist Pfingsten. So können wir es zum Beispiel nachlesen in 1. Korinther 12, Vers 13, wo steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Ja, ohne Jesus oder ohne den Heiligen Geist wären wir keine Gemeinde heute Morgen. Und ich möchte heute Morgen mit euch 7 Namen des Heiligen Geistes anschauen. Ja, mal sehen, was wir daraus lernen können. Ich habe in der Vorbereitung schon viel davon profitiert und ich hoffe, es wird euch genauso gehen heute Morgen. Und der erste Name, den wir anschauen wollen, das ist der Heilige Geist als die Salbung. Wir lesen dazu erst im 1. Johannesbrief die Verse 20 und 27. Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und dann Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Der Heilige Geist wird hier also als die Salbung von dem Heiligen bezeichnet. Und der Heilige, das ist ganz offensichtlich Gott. Er hat uns gesalbt. Und wie wir vorher schon gelesen haben, im 1. Korintherbrief 12, Vers 13, dass wir dadurch zur Gemeinde wurden, durch den Heiligen Geist, dass wir dadurch eins wurden. Jeder wiedergeborene Christ, jeder, der wirklich an den Herrn Jesus gläubig ist, hat bei seiner Wiedergeburt den Heiligen Geist bekommen. Er wurde bei seiner Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist gesalbt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an das Wort Salben denkt. Ich denke da automatisch so an die alttestamentlichen Propheten, die mit Öl begossen wurden und die dadurch gesalbt wurden, zum Beispiel vom Samuel. Und im Alten Testament, dort wurden Priester, Könige und Propheten wurden gesalbt als Zeichen ihrer Erwählung. Und wenn wir uns im Neuen Testament das genauer anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass die Salbung mit dem Heiligen Geist das Gleiche bewirkt, das Gleiche bedeutet. Auch wir werden durch die Salbung mit dem Heiligen Geist zu Königen und Priestern. So können wir es zum Beispiel nachlesen in Offenbarung 1, Vers 6. Das ist ein ganz schöner Lobpreis, der dort steht. Fängt eigentlich mit Vers 5 an, aber ich lese nur den Vers 6. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind Könige, weil wir Gottes Kinder sind und weil er der oberste aller Könige ist. Und wir sind Priester, weil wir den Auftrag haben, von Jesus weiterzusagen. Und Propheten gibt es im eigentlichen Sinne des Wortes ja heute nicht mehr. Und doch kann Gott uns als Propheten gebrauchen. Weil der Auftrag von Gott an die Propheten im Alten Testament war nicht unbedingt vorrangig die Zukunft vorherzusagen, sondern eher das Wort Gottes in die jeweilige Situation des Volkes hineinzusagen und es darauf anzuwenden. Dazu können wir lesen, 1. Korinther 14, Vers 3, da steht, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und Weissagung oder Prophetie, das sind ja ähnliche Worte, bedeuten eigentlich das Gleiche. Und wir sehen, wenn wir weissagen, dann sollen wir uns erbauen, ermahnen und trösten. Und wenn wir uns erbauen, ermahnen oder trösten, dann tun wir letztlich einen prophetischen Dienst. Auch wenn wir uns selber wahrscheinlich nie als Propheten bezeichnen würden, ist es trotzdem ein prophetischer Dienst, den wir tun. Insofern sind auch wir heute, wenn wir wirklich Christen sind, Propheten. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr im Gottesdienst gesessen seid und ihr habt gedacht, Mensch, woher weiß der, der da vorne steht, eigentlich so genau über mich Bescheid? Wieso trifft mich diese Predigt genau dort, wo es mir eigentlich wehtut? Und tatsächlich hat der Prediger vorne eigentlich gar nichts von dir gewusst. Aber der Heilige Geist konnte die Predigt so gebrauchen, dass sie genau in dein Leben hineinspricht. Das meine ich damit. Wir haben vorher gelesen, dass wir es nicht nötig haben, dass uns jemand lehrt. Und da ist jetzt die Frage, wie ist es eigentlich gemeint? Wieso haben wir es nicht mehr nötig, dass uns jemand lehrt? Heißt es, dass wir nicht mehr in den Gottesdienst gehen sollen? Dass wir keine Bibelstunde, keinen Hauskreis mehr besuchen sollen? Und dass wir vielleicht sogar die Bibel gar nicht mehr lesen sollen, weil wir haben ja den Heiligen Geist, er zeigt uns ja alles? Nein, ganz sicher nicht. Dazu spricht die Bibel viel zu eindeutig an viel zu vielen Stellen davon, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen sollen, dass wir die Lehre suchen sollen und auch die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen sollen. Und außerdem wurde auch die Bibel vom Heiligen Geist eingegeben. Wenn wir also sagen würden, wir lesen nicht mehr in der Bibel oder wir gehen nicht mehr dorthin, wo aus dem Wort Gottes verkündigt wird, dann heißt es eigentlich, dass wir das Werk des Heiligen Geistes geringschätzen. Denn die Bibel wurde von ihm inspiriert. Also wenn es nicht so gemeint ist, dass wir nicht mehr Bibel lesen sollen, nicht mehr in die Versammlung gehen sollen, wie ist es denn dann gemeint? Die Empfänger vom Johannesbrief, die wussten sicherlich, wie es gemeint war, sie sollten sich nicht anderen Lehren öffnen. Sie sollten nicht irgendwo anders den Weg des Heils suchen, als in dem, was ihnen bereits verkündigt wurde. Und genauso sollen auch wir heute nicht irgendwo anders den Weg des Heils suchen. Es gibt manche Gruppierungen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die ihren Wachturm neben die Bibel legen und sagen, ich kann nur die Bibel lesen, wenn ich den Wachturm dazu lese. Oder die Mormonen, die gleichwertig neben die Bibel noch das Buch Mormon dazustellen. Sowas ist absolut falsch. Aber auch wir sind vielleicht irgendwo in der Gefahr, einen anderen Weg des Heils zu suchen. Vielleicht im Einhalten von alten Geboten aus dem Alten Testament, wo wir denken, dadurch wird man noch ein bisschen heiliger. Das gehört auch noch dazu. Ja, aber wir sollten außerhalb des Evangeliums keinen Weg des Heils suchen. Dann der zweite Name des Heiligen Geistes wäre einfach der Heilige Geist. An über 20 Stellen im Neuen Testament wird vom Heiligen Geist gesprochen. Und wie der Name schon sagt, ist der Heilige Geist natürlich heilig. Und darum soll es jetzt gehen in diesem Punkt. Und der Heilige Geist, er kommt von dem Heiligen, wie wir vorher gelesen haben. Und er ist genauso heilig wie Gott, weil er Gott selbst ist. Und ich möchte einfach mal drei Stellen zeigen, ja, wo von der Heiligkeit Gottes gesprochen wird. Die erste ist Josua 24, Vers 19. Josua 24, 19. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Die zweite Stelle ist allen bestimmt sehr bekannt, Hebräer 12, Vers 29. Hebräer 12, 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und dann noch eine Stelle aus der Offenbarung, Offenbarung 1, Abvers 12, wo Johannes Jesus begegnet und er Jesus, Johannes die Offenbarung gibt, steht, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. So heilig ist Gott. Und jetzt überlegt euch mal, was es bedeutet, dass dieser Heilige Geist genauso heilig ist wie Gott. So heilig, dass er Sünde und Übertretung nicht duldet. So heilig, dass er als verzehrendes Feuer beschrieben wird. Und so heilig, dass wir seinen Anblick nicht ertragen können. Und trotzdem wohnt dieser Heilige Geist in uns. Und eigentlich ist das kaum zu glauben, aber es ist so. Gott in seiner Heiligkeit bringt es tatsächlich fertig, in uns sündigen Menschen zu wohnen. Und ich finde, es sollte uns auch dazu anspornen, ihm den Aufenthalt in uns so angenehm wie möglich zu machen. Vielleicht etwas flapsig ausgedrückt, aber stell dir doch mal vor, dass Angela Merkel dich besucht. Oder vielleicht sagen manche auch Angela Merkel, ja, die kann mich meinetwegen besuchen, das wäre mir aber egal. Dann stell dir vor, du bist ein patriotischer Engländer, der seine Queen von Herzen liebt, und diese heißgeliebte Queen, die meldet sich bei dir an und möchte dich zur Tea Time besuchen. Wie würdest du dich verhalten als patriotischer Engländer? Würdest du nicht zu Hause aufräumen und die Böden wischen, die Fenster putzen, den Tisch dekorieren, das Besteck polieren und alles irgendwie so schön wie möglich herrichten? Ich würde es machen. Aber für den Heiligen Geist, der in uns lebt, da geben wir uns oft nicht so viel Mühe. Und ich frage mich, warum eigentlich? Warum erlauben wir uns immer wieder so ein kleines bisschen Ungehorsam? Oder warum halten wir an manchem fest, von dem wir ganz genau wissen, dass Gott es nicht will? Warum? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, die musst du dir selber beantworten. Vielleicht heute Nachmittag. Der Heilige Geist, der möchte in uns leben und er möchte uns heiligen. Er möchte nicht, dass er schon ein völlig wunderbares Haus kommt, sondern er möchte auch in uns sein Werk tun. Er möchte uns Gott ähnlicher machen. Und wenn wir uns aber dagegen sträuben, wenn wir uns gar nicht heiligen lassen wollen, wenn wir gar nicht ähnlicher werden wollen wie Gott, dann zieht er sich zurück in uns. Das heißt nicht, dass er uns ganz verlässt und dass wir keine Kinder Gottes mehr sind, aber die Auswirkungen von ihm werden in unserem Leben weniger. Das heißt dann zum Beispiel, dass die Liebe zu Jesus weniger wird, dass die Freude am Glauben ihren Glanz verliert. Oder dass der Friede im Herzen und auch der Friede mit deinen Geschwistern weniger wird. Dass die Geduld mit anderen schwindet, dass deine Freundlichkeit zu wünschen übrig lässt, dass die Treue in der Nachfolge nachlässt, dass die Sanftmut im Zorn weicht und dass sich deine Selbstbeherrschung auflöst wie so ein Stück Zucker in heißem Tee. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht merkst du manche dieser Auswirkungen in deinem Leben. Und dann bitte ich dich, dass du nicht dort stehen bleibst, dass du nicht denkst, ja gut, so ist es halt, sondern dass du Buße tust, dass du umkehrst und dass du deine dunklen Seiten ans Licht bringst. Dass du Jesus deine Schuld bekennst und ihn auch um ein Herz bittest, das ihm gerne nachfolgt. Und so kann auch der Heilige Geist dich dann immer mehr erfüllen. Und die Frucht des Heiligen Geistes, die steht übrigens in Galater 5, Vers 22, die wird in deinem Leben immer mehr sichtbar werden. So viel zum Heiligen Geist als heilig. Der Heilige Geist ist aber auch ein ewiger Geist. Dazu lesen wir Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und schon allein, dass hier steht, der ewige Geist, das zeigt uns, dass dieser Geist auch Gott ist. Denn nur Gott ist wirklich ewig. Nur Gott ist ohne Anfang, ohne Ende. Wir sehen also hier auch einen Hinweis auf die Dreieinigkeit, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Aber dass es der ewige Geist ist, bedeutet auch noch was anderes. Und dazu lesen wir 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und Gott hat uns ja wirklich sehr viele Sachen geschenkt. Aber ich denke, das Wichtigste, das Schönste, über das wir uns am meisten freuen können, ist das ewige Leben, das wir bei ihm haben. Und der ewige Geist, der kann uns auch über die Ewigkeit lehren. Weil Ewigkeit so ein Begriff ist, der ja völlig über meinen Verstand hinausgeht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ewig kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ewig sind nicht nur 10.000 Jahre, auch nicht nur 100.000 Jahre und auch nicht 100.000 Millionen Jahre, sondern es ist ewig. Ohne Anfang, ohne Ende, zeitlos. Und für uns eigentlich unvorstellbar. Und doch können wir dank dem ewigen Geist in uns begreifen, dass Gott ewig ist und dass er uns das ewige Leben schenken möchte. Denkt euch den ewigen Geist, da bekommen wir so ein bisschen einen Vorgeschmack auf die ewige Herrlichkeit. Das war der ewige Geist. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Namen des Heiligen Geistes. Er wird auch als Tröster bezeichnet. In Johannes 14, Vers 16, da steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und wer die Luther-Übersetzung gewöhnt ist, der weiß, dass hier statt Beistand bei Luther Tröster steht. Aber Beistand ist eigentlich ähnlich. Er ist unser Tröster, er ist unser Beistand, er ist unser Helfer, unser Anwalt. Und er möchte uns verändern, uns Jesus ähnlicher machen und uns helfen, so zu leben, wie Jesus es möchte. Im Heiligen Geist ist Jesus selber in uns gegenwärtig. In Matthäus 10, Verse 19 und 20 steht, wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Und das ist doch tröstlich, oder? Dass er uns beisteht, dass er uns hilft. Und zwar nicht nur dann, wenn wir wegen unseres Glaubens mal vor Gericht stehen oder angeklagt werden, aber dann ganz besonders. Und ich finde es gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der sich für uns einsetzt, der uns nicht im Stich lässt, sondern der gerade dann für uns da ist, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt. Und in Römer 8, 26 und 27, da steht auch noch was Schönes dazu. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Er kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Und ja, wo wären wir, wenn wir nicht einen Gott hätten, der gerade in unserer Schwachheit mächtig ist? Er vertritt uns im Gebet. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe oft vor Situationen, wo ich gar nicht weiß, wie ich beten soll. Um da mal ein Beispiel zu nennen, ihr habt es alle mitbekommen, dass diese über 200 christlichen Mädchen in Nigeria entführt wurden von islamistischen Rebellen. Und wir stehen hier und wollen für sie beten und mir geht es so, ich weiß eigentlich nicht, was ich beten soll. Soll ich beten, dass sie freikommen? Oder soll ich dafür beten, dass sie irgendwo ein Zeugnis sind für Jesus? Dass sie, wenn sie zwangsverheiratet werden, ihren Mann bekehren und ihre Kinder christlich aufziehen? Oder ist es anmaßend, im Gebet so über ein Leben jemandes von jemand anderem entscheiden zu wollen? Ich weiß es oft nicht. Und da bin ich so froh, dass der Heilige Geist uns vertritt und dass er unsere Gebete übersetzen kann. Und das tröstet mich. Auch dann, wenn ich mal traurig, mutlos, ratlos bin und vielleicht im Gebet gar nicht über ein Ach, Herr Jesus, rauskomme, kann ich trotzdem wissen, dass der Heilige Geist sich für mich bei Gott einsetzt mit unaussprechlichen Seufzern. Noch eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bestätigt uns also darin, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt uns Heilsgewissheit. Und dazu benutzt in erster Linie das Wort Gottes. Weil es wurde ja, wie schon gesagt, unter seiner Leitung aufgeschrieben. Und wie sehr kann uns auch dieses Wort Gottes immer wieder trösten. Vor allem, wenn es dann auch der Geist Gottes klar macht, dass das, was hier drin steht, auch für uns, für unsere Situation, für unser Leben gilt. Wenn du mal wieder mit deinen Kindern ungerecht warst oder dich hast hinreißen lassen, über eine andere Person zu lästern, wie gut tut es dann, im Wort Gottes zu lesen und zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9 zu lesen, wo steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kommt der Heilige Geist noch dazu und sagt uns, ja, Philipp, und das gilt auch für dich. Und wenn du die Sünde zum 200. Mal bekennen musst, wenn du sie bekennst, ich vergebe dir. Das war der Heilige Geist als Tröster. Aber er wird auch oft als der Geist der Wahrheit beschrieben. Und Johannes 14, Vers 16 und 17 steht dazu, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus verspricht hier also, dass Gott, der Vater, den Geist der Wahrheit senden wird. Und im gleichen Kapitel, 10 Verse vorher, in Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn also Jesus die Wahrheit ist und Gott uns den Geist der Wahrheit sendet, dann heißt es doch eigentlich, dass Gott uns den Geist Jesu sendet. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht aber, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ihr merkt wahrscheinlich schon, auf was ich raus will. Wir sehen wieder an diesen Stellen, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Der besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass wir die drei ja hier auf der Erde sicherlich nie erfassen werden, was es eigentlich im Grunde bedeutet, diese Dreieinigkeit. Als Christen wohnt als der Geist der Wahrheit in uns. Und wie schon gesagt, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass jeder, der einen anderen Weg als Jesus verkündigt, der sagt, es gibt andere Wege zu Gott als durch Jesus, dass der auch kein Kind Gottes sein kann. Denn Jesus sagt im gleichen Vers, ich bin die Wahrheit und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das müssen wir annehmen und das passt uns oft nicht mehr. Das passt vielen Menschen nicht und deswegen werden Christen vielleicht auch angefeindet, weil wir da so furchtbar intolerant sind. Weil wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, aber es ist die Wahrheit. Johannes 16, Vers 13 und 14. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Das heißt aber auch, dass er nichts sagen wird, was der Heiligen Schrift widerspricht. Also so Aussagen wie, Gott hat mir gezeigt, das, oder ich habe aber Frieden darüber und über das, was man Frieden hat oder was einem angeblich Gott gezeigt hat, das widerspricht aber der Heiligen Schrift, können wir sagen, dieser Frieden, den du hast, der kommt nicht von Gott. Oder was dir da gezeigt wurde, das hat dir nicht Gott gezeigt, weil es dem Wort Gottes widerspricht. Der Geist der Wahrheit und das Wort der Wahrheit, die gehören untrennbar zusammen. Am Schluss, oder in Johannes 16, Vers 14 steht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Heilige Geist Jesus verherrlichen will. Er wird nicht sich selber verherrlichen, er wird auch nicht eine bestimmte Gemeinde oder Gemeindegruppierung verherrlichen, er wird erst recht keinen Menschen verherrlichen, sondern Jesus. Und ich denke, das müssen wir im Hinterkopf behalten, um auch manche Phänomene aus der charismatischen oder pfingstlichen Ecke richtig einzuschätzen. Wer wird verherrlicht? Jesus oder die Gemeinde oder jemand anderes? Der Heilige Geist verherrlicht Jesus immer. Und ja, eine ganz wunderbare Sache ist das, der nächste Punkt, der Heilige Geist ist auch der Geist der Sohnschaft. Dazu lesen wir Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Luther übersetzt hier statt Abba, Vater, sogar Abba, lieber Vater. Und Abba ist ein aramäisches Wort, und es ist schwer, wohl in seiner ganzen Bedeutung ins Deutsche zu übersetzen, aber es gibt einfach eine ganz vertraute Anrede zu einem Vater wieder, von einem Kind zu einem Vater. So wie wir vielleicht im Deutschen Papa sagen würden. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Und es klingt für uns, die wir doch eher etwas konservativ sind, irgendwie sonderbar. Und vielleicht sogar fast ein bisschen gotteslästerlich. Gott ist doch nicht unser Papa. Und trotzdem bleibt das bestehen. Es ist so. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Gott ist sowohl unendlich hoch und unendlich heilig, und er ist uns trotzdem gleichzeitig unendlich nahe. In Jeremia 23, Vers 23 fragt Gott: Bin ich denn nur ein Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott in der Ferne? Und die Antwort ist, er ist beides. Er ist beides. Er ist ganz nah und gleichzeitig unendlich viel erhabener als wir. Er ist unser Vater, mit dem wir ganz vertrauten Umgang haben dürfen. So vertraut, dass wir Papa sagen können. Und gleichzeitig bleibt er, der heilige Gott, ein verzehrendes Feuer. Und das sind Gegensätze, die wir schwer oder gar nicht zusammenbringen. Aber als kleines Beispiel können wir uns vielleicht eine intakte Vater-Sohn-Beziehung vorstellen. Ich habe ja auch zwei Söhne und der Größere, der ist schon manchmal ein ziemlicher Wildfang, und ich habe ihn furchtbar lieb, den Aaron. Aber manchmal, da muss ich mit ihm schimpfen, manchmal muss ich richtig streng mit ihm sein, ihn auch mal bestrafen. Aber trotzdem habe ich ihn lieb und trotzdem weiß der Aaron, dass ich ihn lieb habe. Und dieses Grundvertrauen bleibt bei ihm da, dass der Papa es eigentlich gut mit ihm meint, auch wenn er ihn mal bestrafen muss. Und das gleiche Grundvertrauen dürfen wir zu Gott haben. Unser Vater im Himmel meint es gut mit uns. Und wir sind ihm nicht wie Sklaven unterworfen, wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern Geist der Sohnschaft. Wir haben keinen despotischen Herrn, der uns irgendwas, welche Befehle entgegenschleudert, sondern wir haben den Vater im Himmel, der uns liebt. Und mich hat dieser Gedanke einfach bei der Vorbereitung richtig gepackt, dass ich zu Gott Vater sagen darf, Papa sagen darf, dass ich sein Kind bin, dass er mich liebt und dass ich mit ihm vertraut sein kann als Christ. Und ich wünsche es dir, dass du vielleicht heute Nachmittag nochmal drüber nachdenkst, was es eigentlich in der Tiefe bedeutet, Gottes Kind zu sein und wie froh dich diese Botschaft machen kann, dass du Gottes Kind bist, wenn du es wirklich bist. Noch ein Punkt aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Da wissen wir, dass der Heilige Geist auch ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und Zucht ist vielleicht ein etwas altmodisches Wort. Man kann es auch mit Besonnenheit übersetzen. Das bringt, verstehen wir heute vielleicht besser. Aber was bedeutet es, dass uns Gott keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat? Der zweite Timotheusbrief ist ja der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Der letzte Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben, als er im Gefängnis auf seine Hinrichtung gewartet hat. Und in diesem Brief, wenn man ihn durchliest, er macht Timotheus Mut, er ermutigt ihn, er ermahnt ihn aber auch. Und ich finde es besonders, dass er seine eigene Hinrichtung, seinen eigenen Tod vor Augen hat und trotzdem sich noch so um Timotheus kümmert. Und ich glaube, dass Paulus wirklich begriffen hat, oder das einfach in seinem Leben absolute Wahrheit war, dass dieser Heilige Geist ihm die Furchtsamkeit ausgetrieben hat. So dass er in 1. Korinther 15, Vers 54 und 55 auch schreiben konnte: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Christen müssen sich vor dem Tod nimmer fürchten, weil der Tod für sie den Schrecken verloren hat, weil sie wissen, was nach dem Tod kommt. Die ewige Herrlichkeit bei Gott. Und von christlichen Märtyrern, also von Menschen, die wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, hingerichtet wurden, da hört man immer wieder, dass sie ihrer Hinrichtung, ihrem Tod ganz gelassen entgegengegangen sind. Es fängt an in der Bibel mit Stephanus, der gesteinigt wird und der noch für die ihn steinigen, betet. Der gelassen bleibt. Und es geht weiter bis zu diesen Märtyrern in Rom, die den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. und die auch mit einer ganz großen Ruhe in diese Arena reingegangen sind. Wir können an Dietrich Bonhoeffer denken, der ja kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs erhängt wurde und der wohl auch mit großer Ruhe dem entgegenging. Und es reicht bis in unsere Zeit heute, wenn wir nach Nordkorea schauen, wo auch Christen in Gefangenenlager gesteckt werden, wo Christen umgebracht werden. Und auch sie gehen oft mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit ihrem eigenen Tod entgegen. Und all diese Christen, die hatten das Leben genauso lieb wie du und ich. Die haben sich nicht darauf gefreut, zu sterben. Die wollten nicht sterben. Sie hatten auch Angst davor. Aber der Heilige Geist hat ihnen zur richtigen Zeit diese Furchtsamkeit auch genommen. Sie hatten diese Gelassenheit nicht in sich selber, sondern diese Gelassenheit kam von Gott. Das beste Mittel gegen Furchtsamkeit und gegen Menschenfurcht ist Gottesfurcht. Und lasst uns um diese Gottesfurcht auch beten. Okay, der Heilige Geist ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und er ist ein Geist der Kraft. Er gibt uns die Kraft, Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Er gibt uns die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und er gibt uns auch die Kraft, Gottes Aufträge auszuführen. Letzte Woche stand hier vorne der Georg Schwab, auch bekannt als Schorsch. Und der hat uns auch eine sehr eindrückliche Predigt gehalten darüber, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Dass wir es nicht trennen sollen zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen. Dass auch unsere Arbeit Gottesdienst ist. Er hat dazu Kolosser 3, Vers 23 angeführt. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und wenn Gott also möchte, dass wir alles für ihn tun sollen, dann kann er uns auch für alles die Kraft geben. Dann möchte er uns helfen, unsere Arbeit gut zu machen. Dann möchte er uns helfen, unsere Kinder richtig zu erziehen. Und er möchte uns auch helfen, unserem Nachbarn freundlich zu begegnen. Er möchte uns für alle Bereiche unseres Lebens ausrüsten, weil alle Bereiche ihm unterworfen sind. Nicht nur die Arbeiten in oder für die Gemeinde. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es den Heiligen Geist gibt und dass er uns Kraft gibt. Weil wenn ich mir überlege, dass ich ja ab Oktober hier als Pastor angestellt sein soll, dann wird es mir ziemlich flau im Magen und ich kriege so ein bisschen zitternde Knie. Und wenn ich dann nicht wüsste, dass es Gottes Führung ist und dass ich mir da wirklich sicher bin, dass es Gott so geführt, dass es sein Wille ist, dass ich heute Morgen hier stehe und dass ich ab Oktober hier Pastor sein soll, dann wäre ich ganz ehrlich schon lang wieder abkauen. Dann würde ich wieder irgendwo auf der Baustelle rumkriechen und wieder irgendwas dort machen, aber nicht mehr hier sein. Außer vielleicht als Gemeindeglied ganz hinten. Ja, aber ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist auch mir dazu die Kraft geben wird, weil er mich so geführt hat. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Liebe. Und zu dem Punkt möchte ich eigentlich gar nicht so arg viel sagen, da möchte ich das Wort Gottes selber zu Wort kommen lassen, weil es das viel besser sagen kann, als ich das kann. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Das ist die göttliche Definition von Liebe, die weit über unsere Liebesdefinition rausreicht. Aber diese Liebe möchte Gott in uns wirken, wenn wir ihn denn lassen. Dann heißt es im 2. Timotheusbrief 1, Vers 7 als letztes noch, dass der Geist Gottes auch ein Geist der Zucht ist. oder ein Geist der Besonnenheit. Und mir geht es genauso wie im Tom. Ich bin eigentlich von Natur aus eher hitzköpfig, eher jähzornig und eher nicht besonnen. Und ich bin froh, dass der Heilige Geist mich an diesem Punkt schon verändert hat und mich auch noch mehr verändern möchte. Und trotzdem bricht in mir immer wieder dieser Jähzorn raus, das Unbesonnene, das Hitzköpfige. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist in mir mehr Raum gewinnt. Und dass ich immer mehr von mir selber loslassen kann. Es gibt ein bekanntes Lied, das habe ich früher öfter gesungen. Da heißt es, geht es um Jesus natürlich, da heißt es in einer Stelle, immer mehr von dir, immer mehr. Also immer mehr vom Heiligen Geist, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Es geht darum, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Und ich finde das Lied an sich schön und gut, aber es zeigt auch ein bisschen unsere Einstellung heutzutage. Wir wollen mehr von Gott, wir wollen mehr vom Heiligen Geist erfüllt sein. Aber die Frage ist, bin ich auch bereit dazu? Weil der Heilige Geist erfüllt uns nur so weit, wie wir uns auch erfüllen lassen. Und eigentlich müssten wir vielleicht singen, immer weniger von mir, immer weniger. Aber das hört sich so arg nach Opfer an, gell? Der Heilige Geist möchte uns erfüllen, aber dazu müssen wir auch bereit sein, Dinge loszulassen. Ich möchte es mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Also das hier, das bin ich oder ihr. Und hier ist der Heilige Geist drin. Also nicht wirklich, aber da ist auch nicht wirklich Wasser drin, weil ich hier keine Überschwemmung fabrizieren will. Aber wenn ich jetzt hier das Wasser reingieße, ihr könnt euch vorstellen, wie es da reinfließt, wie weit kann ich es füllen? Nur bis zum Rand vom Glas. Weiter geht nicht. Was muss ich jetzt machen, wenn ich noch mehr Wasser rein will? Soll ich irgendwas da oben drauf bauen oder wird schwierig? Wenn ich mehr vom Heiligen Geist haben will, muss ich weniger von mir werden. Ich muss Dinge aus meinem Leben ausräumen, die ihm nicht gefallen. Und dann kann auch mehr vom Heiligen Geist in mir Raum gewinnen. Je mehr wir bereit sind, Dinge in unserem Leben loszulassen, die Gott nicht ehren, desto mehr kann uns der Heilige Geist erfüllen, desto mehr können wir seine Frucht auch im Leben bringen. Wenn wir uns heute Morgen 7 Namen vom Heiligen Geist angeschaut. Er ist unsere Salbung, er ist der Heilige Geist, er ist der ewige Geist, er ist unser Tröster, er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Geist der Sohnschaft. Und er ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und ich wünsche euch eine Woche, in der ihr euch darüber freuen könnt, dass Gott durch seinen Geist in euch lebt. Und ich wünsche euch eine Woche, in der euch der Heilige Geist führen und verändern kann. Amen.